Kinder waren dabei ums Leben gekommen und im Zeitungsartikel hieß es: Erschütternde Szenen spielten sich vor dem Kindergarten ab, es war im Ruhrgebiet. Nur ein 2 Meter hohes Kreuz überstand das Unglück. Es hängt an der Außenwand, nur etwas schief. Ich fragte mich, was hat den Reporter wohl bei der Berichterstattung bewegt? Warum hat er das Kreuz so hineingenommen? Ich denke, er versucht, das Unglück mit Gott in Verbindung zu bringen. Das Kreuz ist bewahrt geblieben und die Kinder sind zu Schaden gekommen. Und der Leser wird ermutigt, einen Zusammenhang zu Gott hinzudenken. Ja, wie lässt sich ein Gott der Liebe mit dem Leid in dieser Welt vereinbaren? Mit dieser Welt, wie sie nun einmal so ist. Nicht nur mit den schönen Sommer- und Sonnentagen, wie wir sie jetzt gerade erleben dürfen, sondern auch mit dunklen und leidvollen Tagen. Da wird einer jungen Frau, einer Mutter von 3 Kindern, die Nachricht überbracht, dass ihr Mann tödlich verunglückt ist. Und sie ruft: Mein Gott, warum hast du mir meinen Mann weggenommen? Und der Pastor, der die Beisetzung zu leiten hatte, es war der leibliche Bruder der Witwe, der sagte am Sarg: Es hat Gott überhaupt nicht gefallen, dass dieser Ehemann und Vater jetzt tot ist. Und er verkündigte weiter: Gott wird den Verunglückten fragen, was willst du denn schon jetzt hier im Himmel? Du bist zu schnell gefahren. Du hast gegen die Gebote verstoßen, die schöpfungsmäßig gegeben sind. Du hast deine Frau zur Witwe, deine Kinder zu Waisen gemacht. Und damals hat es viele Diskussionen in der Gemeinde gegeben. Aber hat der Pastor nicht recht? Ich nenne uns so ein paar andere Beispiele. Wann fragen wir eigentlich, warum lässt Gott das zu? Das ist bei jedem so ein klein bisschen anders. Wenn jemand eine Brille benötigt, fragt er dann: Lieber Gott, warum brauche ich eine Brille? Warum hat Gott mir meine Sehschärfe genommen? Wir wissen, Kurzsichtigkeit tritt familiär gehäuft auf. Oder wenn jemand eine Prothese benötigt von den Älteren, haben wir zu viel Süßes gegessen oder unsere Zähne nicht ausreichend gepflegt? Wir wissen, es gibt Krankheiten, die treten familiär gehäuft auf. Und es gibt Krankheiten, die habe ich mir durch ungesundes Verhalten erworben, durch Rauchen, durch Alkohol. Dann gibt es Berufskrankheiten. Als junger Pastor im Ruhrgebiet habe ich immer wieder junge Rentner besucht, die Silikose hatten. Staublunge, ja. Und es gibt Krankheiten, die haben mir andere zugefügt. Überfall durch einen Unfall, durch verdorbene Lebensmittel oder denken wir nur an noch schlimmere Dinge wie Tschernobyl und Ähnliches. Ja, es gibt so auch Todesursachen, die sind schöpfungsbedingt, altersbedingt oder fremdverschuldet. Eigenverschuldet, wie dieser Unfall, von dem ich gerade gesprochen habe. Hunger, Krieg. Die Bibel sagt uns, Gott nimmt an unserem Ergehen Anteil. Er leidet mit uns. Es ist doch nicht alles Gottes Wille, was in dieser Welt geschieht. Soll man den Hunger hinnehmen? Dann werden wir wahrscheinlich nicht am Erntedanksonntag sammeln, nicht? Für Brot, für die Welt oder für andere Menschen, denen das nicht so gut geht wie uns. Soll man das Morden in der Terroristenszene hinnehmen? Soll man in einem evangelischen Krankenhaus fragen, will Gott denn eigentlich, dass dieser Patient gesund wird? Ich habe immer wieder Gemeindeglieder erlebt, mit Erschrecken erlebt, die so das Rathaus Gottes waren. Die wussten, mich hat Gott krank gemacht. Die wussten genau, was die Krankheit zu tun hatte bei dem Betreffenden. Ich bin da mal ganz entsetzt, wenn Leute so etwas wissen. Ja, ich habe es bei meiner Mutter erlebt. So fromme Leute haben dann erzählt, es ist gut und du sollst noch was lernen. Sie saß 4 Jahre nach Schlaganfall im Rollstuhl, konnte sich kaum noch bewegen und sagte, was soll ich denn eigentlich noch lernen? Ja, ja, da kann man so manchmal, ich sag's mal ganz böse, so dusselig daherreden und das noch als den Willen Gottes verkaufen. Ich finde in der Bibel keine Stellen, wo Gott sagt, es ist gut, bleibt man krank. Nein, die Menschen wenden sich mit ihren Sorgen an ihn. Zu diesem Wochenspruch, den wir heute miteinander eingangs gehört haben und der von den evangelischen Kirchen in Deutschland im Mittelpunkt steht, dazu gehören 2 Texte. Den einen haben wir gerade gehört, die Geschichte, Martin Luther übersetzt, vom Jüngling, also von dem Teenager aus Nein. Und dann noch eine andere, die werde ich gleich nachher diesen Text uns noch lesen. Also wie denkt Gott denn darüber? Und in diesem Fall, wenn ein junger, hoffnungsvoller Mensch, auf den sich die Liebe seiner Angehörigen richtet, stirbt. Ich hoffe, Sie haben das noch so ein bisschen im Ohr. Die Geschichte ist ja eigentlich sehr bekannt. Kurz diese Szene noch einmal. Als Jesus sich dieser kleinen Stadt Nain mit seinen Jüngern nähert, hört er den schrillen Ton der Totenklage. Wir wissen, im Orient wird laut geklagt. Da gibt es Klageweiber. Manchmal kann man das ja im Fernsehen sehen, was da los ist, wenn da jemand zu Grabe getragen wird. Das geht sehr viel anders zu als bei uns. Und Jesus hört den Schrei eines gebrochenen Herzens. Plötzlich kommt aus dem Tor der Leichenzug und da geht eine Frau allein. Im Orient kann man das erkennen, damals auf jeden Fall. Ich habe mir das erklären lassen. Man konnte eine Witwe erkennen an der Kleidung, so wie man ein junges Mädchen, das noch nicht verheiratet war, erkennen konnte, so wie das Kopftuch gebunden wurde. Man hat diese Dinge sehr deutlich gemacht. Bei uns kann man dann erkennen, nicht? Wenn wir einen Ring tragen oder sonst etwas, wir haben andere Symbole als damals. Zur Zeit Jesu. Mit einem Blick wird erkennbar, was geschehen ist. Da ist jemand betroffen, der niemand hat. Da ist jemand ganz allein. Und wir wissen, im Orient werden die Toten meist noch am Todestag beerdigt. Diese Frau und Mutter kann sicherlich ihren Schmerz noch gar nicht fassen. Sie geht allein, kein Mann, keine Kinder, allein. Nur es heißt, eine große Menge nimmt Anteil, aber sie ist in dieser ganzen Menge doch allein gelassen. Hinter ihrer Bahre die Nachbarschaft, auf der Bahre ein Jugendlicher. Und nun erfahren wir, wie Gott in Jesus anwesend, der in Jesus anwesend ist, auf diese Situation antwortet. Deshalb ist es so wichtig, Evangelien zu lesen, immer wieder genau zu gucken, zu sagen, wie macht Gott das mit unserem Herrn Jesus Christus? Denn wir haben ja ganz wichtige Texte. Der eine heißt, wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Ja? Der Sohn kann nichts aus sich selber tun. Alles, was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn. Aha. Wir nennen uns ja Christen und wir sagen, wir orientieren uns an diesem Jesus Christus. Wie macht er das? Welche Stellungnahme gibt er zu bestimmten Situationen ab? Und das soll uns prägen und unseren Glauben gestalten. Und die Bibel sagt uns, Gott ist in Jesus anwesend und er macht seinen Willen in dieser Welt deutlich. Gleichsam durch die Augen Jesu blickt Gott in diese Welt. Er, der liebende Vater, der sieht jetzt. Und da steht im Text, Jesus hatte tiefes Erbarmen. Wenn in der Bibel von Erbarmen steht, da schwingt ein Wort mit. Das hat was mit dem Bauch zu tun. Wir kennen das. Wenn wir eine schlimme Situation haben, einen Unfall gesehen haben, dann sagen wir, es hat uns auf den, ist uns auf den Magen geschlagen. Dann ist uns kodderig. Das ist Erbarmen. Aha. Jesus ist bewegt, aufgewühlt. Und wir dürfen übertragen sagen, so ist das, so ist Gott. Ist Gott vielleicht barmherziger, als wir annehmen? Gott hat sich nicht an das Leid dieser Welt gewöhnt, nicht an den Tod. Und wir erinnern uns an Jesus in Gethsemane, wie er immer wieder betet, Vater, ist möglich, gibt es auch noch einen anderen Weg? Jesus spricht nun diese leidgeprüfte Frau an. Und was sagt er ihr? Weine nicht. Gott möchte nicht unsere Tränen. Er weiß um unsere Tränen. Und der Psalmist bekennt, Gott, du sammelst meine Tränen in einem Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Und auf dem letzten Blatt der Bibel steht ein wunderbares Wort. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das macht mir großen Mut. Ja, der Vater im Himmel interessiert sich für uns, für diese einsame Frau, die da ihren toten Sohn zu Grabe trägt. Sie, die Hoffnung, den Lebensinhalt, ihre Alterssicherung jetzt gerade verloren hat. Dieser Jugendliche, der sicher später auch sterben wird, aber jetzt für diese Mutter ganz, ganz wichtig ist. Wie wird Jesus sich verhalten? Wird er den Zylinder abnehmen und sich an den Straßenrand stellen, wie wir das in unserer Kultur früher gemacht haben? Und den Trauerzug vorüberziehen lassen. Nun geschieht das, womit keiner gerechnet hat. Da hat keiner gebetet, Herr Jesus, hilf mir. Nein, es ist wunderbar. In dieser Geschichte gibt Gott eine Stellungnahme. Exemplare. Und die Leute sagen später, Gott hat uns besucht. Gott war da. Bisher waren wir ohne ihn. Und jetzt bindet der Schöpfer den Geist des Toten wieder mit seinem Leib zusammen. Steh auf. Und dann heißt es, und er gab ihn seiner Mutter wieder. Was soll denn hier ausgesagt werden? Da, wo Gott sich offenbart, ist die Welt nicht mehr die gleiche. Das bekennen wir doch, nicht? Ein Leben, eine Ehe, eine Situation, eine Gemeinde unter Gottes Gegenwart ist und wird verändert. Aber wir müssen auch umgekehrt sagen, dass durch die Abwesenheit Gottes in dieser Welt viele Dinge geschehen, für die wir keine Erklärung haben, die wir nur so erklären können, indem wir sagen, wäre Gott hier gewesen, dann wäre das so nicht passiert. Im Paralleltext, da hören wir von Maria und Martha, die haben das verstanden. Such mal gerade den Bibeltext hervor. Das ist die Geschichte vom Lazarus, der beerdigt ist. Als Maria zu Jesus kam und ihn sah, warf sie sich vor ihm nieder. Und was sagte sie? Wenn du bei uns gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Merken wir? Und Jesus sah sie weinen. Auch die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten. Er wurde zornig und war sehr erregt. Was der Johannes, als er das aufgeschrieben hat, sich diese Geschichte noch einmal in Erinnerung rief, ja, für Reaktionen bemerkt. Wo liegt er? Fragte Jesus. Komm, wir zeigen es dir, sagten die Juden. Und Jesus kamen die Tränen. Ach, guck an. Da sagten sie, er muss den Lazarus sehr lieb gehabt haben. Und einige meinten, den Blinden hat er sehend gemacht. Warum hat er den Tod des Lazarus nicht verhindert? Aufs Neue packte Jesus der Zorn. Er ging zum Grab und es bestand aus einer Höhle und der Eingang war mit einem Stein verschlossen. Nimm den Stein weg, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein. Aber Herr, er riecht doch schon. Er liegt doch schon seit 4 Tagen im Grab. Jesus sagte zu ihr, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Vertrauen hast. Sie nahmen den Stein weg, Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, ich danke dir, Vater, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber wegen der Leute hier spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und nach diesen Worten rief er laut, Lazarus, komm heraus. Der Tote kam heraus, seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Leichentuch verhüllt. Und Jesus sagt, nehmt ihm das ab, damit er weggehen kann. Ja, wir merken, der Tod ist in seinen Freundeskreis eingebrochen. Seht, wie hart er ihn lieb gehabt. Er war sehr zornig und erregt. Ja, die Bibel berichtet von 3 Totenauferweckungen. Wir wissen nicht, ob es noch mehr waren. Ich könnte es mir vorstellen. Das ist einmal die Tochter des Jairus, die war so 12, 13 Jahre alt. Dann dieser Teenager, dieser Jüngling von 9, so zwischen 15 und 18 und dann der Lazarus, so vielleicht zwischen 25 und 35. Ja, da ist jeweils ein Leben nicht gelebt. Und diese Welt ist eine Welt, in der Dinge geschehen, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und die hat Jesus verändert. Wir empfinden die Abwesenheit Gottes. Wie kommt es dazu? Ich werde oft gefragt, warum lässt Gott das zu? Und dann ist meine Rückfrage, wie viel Prozent Ihres Lebens gehört wohl Gott? Wo darf er in Ihrem Leben die Herrschaft durch sein Wort und seinen Geist ausüben? Na, 20%? Da bleiben verteufelte 80%. Wie viel Prozent hat Gott Einfluss in unserem Leben, im Leben unseres Landes, in Europa, in der Welt? Wir wollen doch nicht fragen, wer Schuld hat, wenn der Wille Gottes nicht geschieht. Es sind doch nicht nur wir Christen gefragt. Wir erleiden die Not und die Gottesferne dieser Welt mit. Wie war das im Krieg? Viele von uns sind Heimatvertriebene. Ja, mit all dem Elend. Und wir erleben jetzt wieder diese Flüchtlingssituation. Denke an die zerbombten Städte. Da wurden die Kirchen zerstört und die Kneipen blieben stehen, ja? Ja, wir Christen haben Grund zu missionieren. Wo Menschen sich dem Einfluss Gottes öffnen, da geschieht Heil. Wie viel wären wir bereit, ab heute Gott an Einfluss einzuräumen? Gott respektiert unsere Freiheit, unseren Willen. Ja, was ist mit unserem Willen? Wir dürfen mithelfen, dass die heilende Macht Gottes in dieser Welt vergrößert wird. Jeder von uns ist eine Tür, durch die Gott zu den Menschen kommen kann. Ja, aber wir erleben es. Ich habe es gerade in der vergangenen Woche erlebt, dass ein guter Bekannter sagte, ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und er wusste, was das heißt. Ich habe nicht mehr lange. Was ist das, wenn in unserem Körper Krebszellen, Zellen außer Kontrolle geraten? Nicht mehr gehorchen. Wir merken, wo das geschieht, wo nicht mehr dem Willen Gottes gehorcht wird in dieser Welt, wie das dann alles aus dem Ruder läuft. Ja. Wir dürfen mithelfen, dass die heilende Macht Gottes in dieser Welt vergrößert wird. Und das ist nicht einfach. Aber jeder von uns ist eine Tür, durch die Gott zu den Menschen kommen kann und kommen will. Und auch so, indem wir füreinander beten, füreinander eintreten, uns gegenseitig stützen und helfen. Wir wissen, dass Gott mehr tun kann, als wir miteinander erleben. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Als ich junger Pastor war, gab es die Erweckung in Indonesien. Und der Detmar Scheunemann, der dort das Werkzeug Gottes in Indonesien war, den kannte ich. Ich hatte die Gemeinde gebeten und habe gesagt, schick mich doch nach Indonesien. Ich möchte den Detmar besuchen und seinen Bruder und erleben, was dort möglich ist. Aus dieser indonesischen Erweckung sind alle Wunder passiert, wie wir sie aus der Bibel kennen. Wir sind dann vom theologischen Seminar aus, hatten wir davon gehört, sein Vater war evangelischer Pfarrer in Lübeck und er war mit seinem anderen Bruder da, der auch in Indonesien auch ein Werkzeug Gottes bei der Erweckung war. Da waren wir als junge Theologiestudenten hingefahren von Hamburg aus nach Lübeck und haben dann gehört. Ja, wir haben Dinge erzählt, von denen wir gesagt haben, das kann es nicht, gibt es doch gar nicht. Ja. Die Frau des Pastors, wo sie waren, hat an der Brotmaschine Brot geschnitten, nicht? Dass es für 40 Leute reichte. Nicht? Hättest du keine Geschäfte gemacht, du. Hat ein Brot gereicht für 40 Leute, ja? Oder dass sie übers Wasser gegangen sind. Über einen Fluss. Nicht? Und wir haben sie gesagt, kann nur sagen, die anderen sind vorangegangen, nicht wir. Ja, es gibt Dinge und ich habe keine Antwort darauf, dass ich sage, warum denn da und warum? Warum nicht? Warum bei uns? Warum werden da Kranke gesund und wenn wir beten, nicht? Und in bestimmten Stellen, da geschieht es. Ich weiß es nicht. Ich denke, wir müssen das so offen sagen und uns nicht gegenseitig in die Pflicht nehmen und sagen, oh, ihr glaubt nicht richtig. Nein, nein. Wir dürfen nur sagen, Herr, wir vertrauen uns dir an. Martin Luther King hat es so schön gesagt, wenn wir nicht tief und geduldig an Gott glauben, werden wir machtlos sein im Ertragen von Enttäuschungen und Schicksalsschlägen. Ja, nur im tiefen Vertrauen geduldig an Gott zu glauben. Und Dietrich Bonhoeffer bekennt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selber, sondern allein auf ihn verlassen. Und ich denke, das wollen wir lernen, auch aus diesen beiden wunderbaren Geschichten, die uns gegeben sind. Die rechte Hand des Herrn kann alles ändern. Und diesem Gott vertrauen wir uns immer wieder miteinander an. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Jetzt steht auf dem Programm Erlebnisse mit Gott. Machst du das und leitest du das? Vielen Dank.